Wie lernt man eigentlich KI? Das ist so eine Frage, die mich natürlich seit längerem beschäftigt. Ich habe mir das ja durchaus autodidaktisch beigebracht. Ich habe jetzt keine großartige Schulung oder so belegt. Und ich habe heute jemanden zu Gast, der, glaube ich, der Meister im autodidaktischen KI sich selbst beibringen ist. Andreas Loff, die KI-Legende. Andreas, oder Loffi, du machst eine ganze Menge mit KI, aber du bist in einem ganz anderen Bereich als ich. Du machst hauptsächlich Visualisierung, Videos, Bewegtbild, all das, was gerade irgendwie auch ziemlich gehypt ist. Und du hast auch ein Buch geschrieben. Lass uns die Promo gleich vorwegnehmen. Hallo Loffi, schön, dass du da bist.
Max, vielen Dank für die Einladung. Also das ist, ja, es ist ein sehr weites Feld. Vielen Dank für die Promo. Das Buch erscheint im April und heißt Das geht nicht mehr weg. Und das liegt eigentlich daran, dass der Hype ja so ein bisschen überhyped ist, ne? Also ich habe 2004 für ein Startup damals mein erstes Large Language Model gebaut und wir gucken uns überall um und überall ist KI drin seit Jahren schon, und das, was jetzt an die Oberfläche kommt, sind halt die Sachen, die Consumer benutzen können und wo sich gerade die meisten Menschen drüber aufregen und auch Angst bekommen. Und das ist natürlich in Grafik und dem Filmbereich, wo ich meistens arbeite, also ich nenne mich dann meistens Storyteller. Ich will nicht Filmemacher sein oder sowas. Da ist der Hype natürlich groß und auch die Angst.
Spannend. Was, sag mal, du hast irgendwie alles Mögliche gemacht. Du hast Large Language Models gebaut. Hast du einen technischen Hintergrund eigentlich? Hast du mal irgendwas mit IT gemacht?
Nicht wirklich. Ich bin so Kind der New Economy. Also ich habe so 1995 angefangen, Webseiten zu bauen, und dann ist man da so reingerutscht. Eigentlich ist es dasselbe, was man jetzt auch beobachtet. Also es gab keine Webdesigner, konnte keine Ausbildung dazu machen, sondern das Feld war plötzlich da, und da hat sich dann eine Truppe von Versprengten zusammengesetzt und gesagt, wir machen jetzt eine Agentur. Da war ein Modefotograf dabei, ein Herrenschneider, ein ehemaliger Fernsehmoderator, und man hat sich dann so ein Büro genommen und gesagt, wir machen jetzt dieses Internet. Und auch damals gab es keine Internetgrafiker oder Webdesigner, sondern die kamen alle aus dem Print und haben erstmal versucht, so Webseiten zu bauen, wie sie vorher einen Katalog gemacht haben. Und deswegen, das ist so, ja, Quereinsteiger ist, glaube ich, so der Überbegriff, den ich auch weiter geprägt habe.
Early Adopter, aber make it a job.
Ja, mehr oder minder. Und dann kommt irgendwann die Technik da rein. Also 2004, da ging es darum, E-Mails, Massen-E-Mails bei großen Firmen, die große Kundencenter haben, zu identifizieren, was der Inhalt ist. Also 2004, unser Server, der so groß war wie ein Schrank, der, jedes iPhone ist 9-mal schneller jetzt inzwischen oder 10-mal schneller als dieser Server. Und unser Large Language Model bestand aus dem gesamten Wikipedia 2004, und das war sehr klein.
Du hast das Internet runtergeladen. Okay, so sehr ich Geschichten vom Krieg hören möchte und so, aber lass uns gerne im Hier und Jetzt ankommen. Was machst du eigentlich? Du machst Videos. Du hast auch, also jetzt dein letztes Projekt waren, glaube ich, also neben dem Buch und so, war jetzt irgendwie ein Video für die NATO. Du machst KI für die NATO. Ziemlich fancy. Kannst du mal erklären, was es damit aussieht? Oder erklär, was machst du eigentlich,
Loffi? Ja, also ich mache Filme beziehungsweise erzähle Geschichten in Filmen, die dann unter anderem mit Werkzeugen der künstlichen Intelligenz gebaut sind, visualisiert sind. Das ist aber zum größten Teil Handarbeit. Das heißt, jede Szene, die da gebaut wird, beruht auf einem Bild, was ich zwar mit KI-Modellen gebaut habe, aber meistens im Photoshop noch angefasst habe. Das heißt, am Ende baue ich Filme, und für die NATO, das ist, ich arbeite sehr viel mit Zukunftsforschern zusammen, und da ging es darum, eine Zukunftsstudie zu visualisieren in einem 3-Minuten-Film, der dann der Eröffnungsfilm einer NATO-Konferenz in Rom war. Und das war für mich auch ein bisschen beeindruckend, da vor Ort zu sein. Ich bin dann dahin geflogen und habe mir das dann auch angeguckt, wie die ganzen Generäle in Uniformen sich diesen Film angeguckt haben.
Hattest du auch Uniform an?
Nee, ich hatte einen rosa Anzug an. Das kam auch, eigentlich sehr gut an. Ich stand... Kurze Anekdote, ich stand dann zur Mittagspause am Buffet und neben mir stand so ein amerikanischer General und holte sich gerade so ein Stück Fisch und guckt mich so skeptisch von oben nach unten an und sagt, nice suit. Und ich gucke ihn an, auch mit meinem Teller in der Hand, und mir fiel nichts anderes ein, als zu sagen, I love uniforms. Und er hat mich dann angeguckt und ist dann, verschwunden mit seinem Teller.
Schön. Schöne Anekdote, die ich habe die Bilder natürlich gesehen, deshalb direkt die Frage. Okay, also Videos machen für die NATO und so weiter. Und du hattest ja schon angesprochen, es ist durchaus auch Handarbeit. Es ist nicht einfach ein Prompt, den du irgendwo eingibst und dann kommt ein Video raus, was du dann irgendwie großartig verkaufst, sondern du bist Storyteller. Das ist ja ein Handwerk, würdest du sagen, ist ein Handwerk?
Definitiv. Also gerade im Filmischen ist es ein Handwerk. Also ganz viel über Schnitt, über Geschwindigkeiten, die Bilder, die man auswählt, wie man sie animiert. Also es ist eine große Orchestration und dementsprechend, das ist, ob das ein Musikvideo ist oder die ich ja nur auch schon ein paar gemacht habe. Es geht nicht darum, womit ist das entstanden, sondern was für eine Geschichte will man eigentlich erzählen. Und hätte ich ein großes Team und eine Kamera, würde ich auch ganz viel händisch filmen.
Es muss mal die Frage gestellt werden, also wir machen ja beide irgendwie KI, wir haben beide irgendwie so unsere Projekte. Ich baue eher Bots, ja, beziehe mich eher so auf Large Language Models. Du machst Kreativproduktion. Wie hast du das gelernt?
Ja, ich habe dich ja kennengelernt auf einem Festival in Leipzig, im Machen-Festival, und habe mir deinen Vortrag angeguckt. Und du hast damals gesagt, du hast mehr oder minder deinen Job verloren und hattest sehr viel Zeit.
Genau, ja, es gab eine Restrukturierung, ja. Und im Zuge derer bin ich gegangen worden und hatte erstmal ja keine, dank Abfindung irgendwie, ist auch keine großen finanziellen Nöte und einfach Zeit. Und habe dann, war erstmal reisen, habe überlegt, was machst du jetzt, ne? Und habe dann eben angefangen, mich tiefer mit KI auseinanderzusetzen. Ein bisschen hatte ich das vorher im Job auch schon, in der Krisenkommunikation hat KI durchaus zunehmend eine Rolle gespielt. Aber ich wollte ja positive Geschichten dann erzählen und habe mich rangesessen und habe dieses 100 Bots in 100 Tagen Projekt gestartet. Also ja, im Grunde habe ich es mir selbst beigebracht mit YouTube, Reddit, Wikipedia und ganz viel Zeit. Wie war das bei dir?
Ja, ich bin nach dir, ich habe deinen Vortrag ja gesehen und da hast du das auch erzählt, und ich bin dann nach dir auf die Bühne gegangen, habe gesagt, ja, der Max hatte dann keinen Job mehr und hatte Zeit, und bei mir war es wirklich, meine Freundin hatte mich verlassen und mein Hund ist gestorben und ich hatte sehr viel Zeit. Also dementsprechend, ja, mich hat das vorher schon immer fasziniert. Also ich habe mir die Geschichte von Midjourney angeguckt von Anfang an, wie das am Anfang so ganz pixelige Bilder waren, wo man dann erahnen konnte, das ist wie so ein Dreijähriger mit Wachsmalstiften, der dann malt, und von Monat zu Monat und von Update zu Update wurde das plötzlich dann so ein 12-jähriger Teenager oder eine Teenagerin, die dann schon mit Aquarell malte, und irgendwann wurde das so ein Kunststudent irgendwo in Paris an der Seine, der ein Porträt von dir malt. Oder eine Kunststudentin in dem Fall. Das war faszinierend zu sehen und ich wollte einfach sehen, wie weit geht das. Und dann gab es eine Wette, dass ein Freund von mir gesagt hat, ja, mit dieser KI, da kann man jeden Menschen bauen. Und da sagte ich, nee, das geht eben nicht. Wenn du nicht trainiert bist, dann kann der nicht mein Gesicht nachbauen. Der sagt, doch, das geht. Und dann wollte ich ihm beweisen, dass es nicht geht. Um dann festzustellen, dass es geht. Also, dass man, wenn man danach sucht, kann man sich auch selber bauen und wenn man die richtigen Tools benutzt. Und so bin ich da, ja, reingerutscht dann in irgendwelche Spaßfilme, und als dann vor, das ist jetzt 2,5 Jahren her, nee, das stimmt ja gar nicht, das ist noch nicht mal 2 Jahre her, als die AfD mit dem Remigration Projekt in Potsdam da um die Ecke kam und die Menschen auf der Straße standen, habe ich einen Filmemacher gesagt, Mensch, lass uns doch mal einen Film machen, wo es drum geht, ein junges Kind fragt seine Oma, Oma, was war nochmal dieses Deutschland? 2060 in Deutschland. Und habe dann einen Film gemacht, der heißt Oma, was war nochmal dieses Deutschland? Und der hat relativ viel Echo erhalten. Und daraus haben sich dann mehr oder minder Aufträge ergeben, dass ich das plötzlich als meine Arbeit machen kann.
Das war dann eine KI-generierte Oma?
Das ist ein komplett KI-generierter Film, der inzwischen, glaube ich, über 7 Millionen Mal auf allen Plattformen zusammen angeschaut worden ist. Und es gab sogar eine Anfrage im Bundestag von der AfD, ob meine Firma, die Ponywurst Productions, von der Regierung bezahlt wurde, um diesen Film zu machen. Das ist ganz schön.
Und wurdest du?
Nein.
Ach, okay.
Nein.
Ja.
Nein. Okay. In dem Fall nicht.
Ich bin ein großer Fan davon, KI auch zivilgesellschaftlich einzusetzen, und auch Gedenken gehört natürlich dazu. Also diese Technologie den Spaltern zu überlassen, halte ich einfach für keine gute Idee. Die Social Media ist ja voll mit Deepfakes, gerade tatsächlich vom Rechtsaußenrand. Ein Projekt ist mir bekannt, das auch so von der linken Seite gepusht wurde oder kommt, aber in der Regel sind es ja doch dann Rechtsextreme, beziehungsweise die so eine Realität herbeirufen wollen, die eigentlich gar nicht existiert. Was ja im Grunde durchaus eine Medienidee ist, aber durch KI ja noch viel simpler und schneller.
Es ist halt schnell und man sieht halt natürlich auch, ob da wirklich Handwerk drin steckt oder simples, einfaches Prompten, wo man dann irgendwo schnell einen effekthascherischen Film bekommen kann. Und ich kriege sie jeden Tag auch zugeschickt von Menschen, die denken, du machst doch was mit KI. Guck, ich schicke dir jetzt alle KI-Filme, die ich finde. Das kennst du bestimmt auch. Das ist so wie früher, wenn die Mutter oder die Oma einem Sachen aus der Zeitung ausgeschnitten hat über eine Band, die man vielleicht gut fand. So, die hat dann alles gesammelt darüber.
Wie wird das wahrgenommen in der, ich sag mal, Filmproduzenten-Community? Kriegst du viel Hate?
Am Anfang waren es natürlich die Bilder und da waren es Illustratoren. Also relativ schnell haben sich Illustratoren auf mich eingeschossen, auf LinkedIn. Also da geht's dann immer über das klassische Narrativ, die KI bestiehlt uns, bis man dann auch erklären kann, dass das ja eigentlich keine wirklich gute Kopiermaschine ist. Also wenn ich eine Kopiermaschine benutzen will, dann benutze ich ein Fotoapparat und Photoshop und baue das irgendwie in Photoshop nach. Dann benutze ich nicht irgendwie Midjourney, um irgendwas zu kopieren. Einen Stil zu kopieren und zu lernen und sich inspirieren zu lassen, da ist natürlich die bildgebende KI auch nicht anders als wir Menschen und Studenten, die sich in einem Museum ein Bild angucken und danach versuchen, in dem Stil nachzumalen. Nur, dass die bildgebende KI dann natürlich besser ist. Aber der Hate und die Angst ist natürlich groß, gerade in den Agenturen und den filmproduzierenden Gewerbe. Und da werde ich halt auch relativ häufig angefragt, mal entweder an Projekten mitzuarbeiten oder zu beraten. Und das ist total spannend, weil jetzt eigentlich gerade die Wende da ist, dass viele sagen, ja, das geht nicht mehr weg. Schöner Buchtitel übrigens. Das geht nicht mehr weg und wir müssen uns damit beschäftigen.
Ja.
So, und die wissen aber nicht, wie sie das Know-how, und das wird wahrscheinlich bei allen Unternehmen sein, schnell in das Unternehmen reinbekommen, weil man natürlich nicht einfach nur eine Schulung machen kann und plötzlich hat jemand Lust, sich damit zu beschäftigen. Und da sieht man natürlich auch wahnsinnig viele Gangster. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast auf LinkedIn. Werden sie KI-Manager, IHK-zertifizierter Wisch, den man sich dann nachher auch noch ausdrucken kann. IHK-zertifiziert ist die Lernmethode dabei. Und so ein Kurs kostet dann genau 4.000 Euro. Das, was irgendwie weiterbildungstechnisch vom Budget auch vom Staat unterstützt wird. Und dann lernen die Menschen da so ein bisschen, wie man mit ChatGPT umgeht. Ich überzeichne das jetzt wirklich. Das ist nicht zu vergleichen mit dem Lernen, wie du es gemacht hast oder wie ich. Wenn man Spaß dran hat zu spielen und sich wirklich, du kennst es auch, die Nächte um die Ohren schlägt, weil man sehen will, was da rauskommt.
Ja,
so definitiv. Mit Erfolg und Misserfolg zu arbeiten und sich selbst was beizubringen. Die Information ist draußen, wie du sagtest, bei Reddit. Es gibt, egal was man lernen möchte im Umfeld von Video-KI oder Bild-KI, gibt es alles auf YouTube. Also man kann sich das komplett selber beibringen und ausprobieren.
Ich habe, witzig, dass du es sagst, also ich habe tatsächlich auch Erfahrungen gemacht mit, wie du sagst, Gangstern. Also als ich mich angefangen habe für KI zu interessieren und angefangen habe, so die ersten Sachen auszuprobieren, dachte ich, okay, ich will es doch mal irgendwie von einem Profi erklärt bekommen, wie das mit dieser Automatisierung funktioniert. Was hat das eigentlich mit Agents auf sich? Ja? Und dann habe ich ein bisschen gegoogelt, mir ein paar Sachen angeguckt und natürlich direkt Instagram-Werbung ohne Ende bekommen für wirklich zahlreiche Angebote, wo man das lernen konnte. Und habe mir mal so ein paar davon angeguckt und bin tatsächlich rein. Und ich glaube, das Krasseste, was ich erlebt habe, war, dass ich wirklich mit so ein paar Leuten in einem Warteraum bei Zoom war. Ja, und der Moderator oder der Kursgeber kam dann etwas später rein und die Kamera von ihm ging an. Und das Erste, was man gesehen hat, war seine Rolex, die er in die Kamera gehalten hat, so ganz nah, so von wegen, wollt ihr das auch? Das könnt ihr haben. So mit meinen 100 Prompts. So komm jetzt in die Gruppe mäßig. Und da dachte ich, ach du Scheiße. Und das ist tatsächlich etwas, was ich immer wieder sehe. Es sind so Boah, auch überspitzt dargestellt, aber Leute, die vor 5 Jahren Dropshipping für sich entdeckt haben, vor 3 Jahren irgendwie Krypto und NFTs und jetzt machen sie KI. Und ich glaube, wir sind uns einig, dass solche Schulungen in der Regel nicht wirklich den Mehrwert haben, außer halt für die Leute, die die Schulung geben. Wie erkennt man denn jetzt eigentlich dann aber auch Schulung, wenn man sagt, man möchte es irgendwie nicht selbstständig lernen bei YouTube und Reddit und Co., ja, sondern ich möchte mir das vielleicht von jemandem erklären lassen.
Die Problematik ist, dass dann nicht jeder so viel Zeit hat. Also nicht jeder hat gerade ist im Jobwechsel oder die Freundin hat einen verlassen oder der Hund ist gestorben. Das heißt, die Zeit ist begrenzt. Man muss es ja oft neben dem Job in seiner Freizeit machen. Und ich glaube, dass man schon sehr gut recherchieren muss, was für ein Feld man da bearbeitet. Also was interessiert mich eigentlich vorher? Die Vorarbeit zu sagen, wo, auf welchem Feld das mit künstlicher Intelligenz arbeitet, weil das ist so schwierig. So, welches Feld der KI, das ist so riesig. Das ist so, als wenn ich jemand sage, ich will Internet lernen oder Computer. So, also, ja, was denn da genau? So, ja, Computer. Also, was interessiert mich an der Arbeit mit einem Computer? Ist es, möchte ich Musik machen? Möchte ich Filme machen oder sonst was? Diese Vorarbeit, zu nehmen und zu sagen, welche Tools will ich eigentlich benutzen, was will ich damit erreichen, das ist, glaube ich, der erste Schritt, dass man sich bewusst macht darüber, was hilft mir bei meiner Arbeit oder was hilft mir bei den Projekten, die ich gerne machen möchte, selbst wenn es für die Freizeit ist oder einfach nur, was hilft mir da, was gibt es da an Tools und wer kann mir die näher beibringen? Und ich gebe total ungern selber Schulungen, also ich werde auch gebucht für Schulungen, ich versuche das zu minimieren, weil ich immer ein schlechtes Gefühl habe, ich komme durch die Tür und ich sage das auch, in dem Moment, wo wir hier die Tür zugemacht haben, ist alles das, was ich erzählt habe, von gestern. So, also gerade was grafische Tools anbelangt, also ich habe viele Midjourney-Schulungen gegeben und gebe die auch gerne und das macht auch Spaß zu sehen, wenn der Funke überspringt bei jemandem. Aber eigentlich ist der größte Teil der Schulung ist, den Menschen zu zeigen, Hilfe zur Selbsthilfe. Also zu sagen, wo findest du die Sachen, die du rausfinden kannst? Weil ich weiß auch nicht alles. Also ich weiß nicht alle Prompts und Befehle, die man eingeben kann oder alle Kameramodelle, die man eingeben kann. Da musst du selber was finden. Und das ist total spannend. Da gibt es für Unternehmen eine Mechanik, die ich mal erlebt habe bei einer Filmproduktion. Die haben einfach einen Wettbewerb ausgeschrieben und haben gesagt, ihr könnt euch in der Arbeitszeit Zeit nehmen, um einen Kurzfilm mit KI-Tools zu verwenden. Ihr kriegt Budget, um euch anzumelden. Und die haben einen Filmwettbewerb in der Firma gemacht. Da hatten die dann irgendwie 2 Monate Zeit, die Mitarbeiter, und haben so Kurzfilme abgegeben. Und siehe da, huch, die Buchhalterin hat gewonnen, die noch nie vorher was mit Film gemacht hat. Also, und so kriegt man, glaube ich, Menschen auch in Unternehmen incentiviert zu sagen, pass mal auf, wer gewinnt, kriegt hier 1.000 Euro oder eine Reise oder was weiß ich, den besseren Parkplatz. wir geben jetzt einfach, und das geht auch für Bots, also man könnte auch in einem Unternehmen sagen, beschäftigt euch damit mal Bots zu bauen. Und wer den besten Bot baut, hier ist unsere Jury, der gewinnt was. So, und dann kriegt man plötzlich mit, dass Menschen da auch Lust zu bekommen, die vorher sagten, oh, habe ich mich noch nicht mit beschäftigt. Und diese Schwelle zu sagen, ich möchte mich damit beschäftigen und seine Obsession zu finden, ich glaube, das ist das Schwierigste daran.
Das ist tatsächlich auch mein Ansatz. Ich berate ja auch Unternehmen und häufig ist es inhaltlich, geht es ganz oft darum, ja, wie können wir KI-Kompetenz im Team fördern? Und dann sage ich, ja, ihr habt in der Regel schon KI-Kompetenz, weil jedes Unternehmen hat irgendwie diese KI-Enthusiastin und Enthusiastinnen. Und die zu identifizieren und die mal freitagnachmittags für eine halbe Stunde in einen Raum zu stecken, das bewirkt schon Wunder, weil du dann in der Regel automatisch auf die Use Cases kommst. Also Strukturen in Unternehmen zu schaffen, die sowas erlauben, das ist im Grunde der erste Schritt. Wo es dann aber Beratung braucht, sind aus meiner Sicht die Transformationsprozesse, die damit einhergehen. Ja, man muss die Leute nicht nur befähigen, sondern man muss natürlich auch gewisse Datenschutzrichtlinien einhalten. Du musst so eine Kultur schaffen des offenen Lernens. Die Buchhaltung muss sich auch erstmal trauen irgendwie, ja, oder muss erstmal so eine Bühne dafür bekommen, auch sowas vorzustellen und dazu empowered werden. Und ich glaube, das sind tatsächlich so Prozesse, die am Ende Beratung erfordern. Aber ich mache das auch gerne gerne mit so Botbau-Wettbewerben nach Schulungen, dass dann alle wissen, wie man KI-Assistenten baut und sich die einfach mal gegenseitig dann vorstellt. Und das bewirkt schon Wunder, richtig. Lass uns mal vielleicht auf deine Arbeit zurückkommen. Du hast gesagt, du gibst ungern Schulungen, aber ja, hin und wieder lässt du dich breitschlagen. Was sind so Inhalte, die du Leuten raten würdest, wie sie KI lernen? Also ich habe so den Ansatz, KI kann KI erklären und den fahre ich auch gerne. Wie siehst du das?
Ja, das klar, man kann sehr viel von KI über andere KI-Modelle lernen. Das ist natürlich, sich Vorschläge zu machen, wie kann ich eigentlich einen Prompt schreiben. Ich kann zum Beispiel ChatGPT fragen, wie ein Midjourney-Prompt aussehen kann, was ich verändern kann. Da sind immer noch relativ viele Fehler drin und es geht nichts darum, das selber auszuprobieren. Aber in meinen Schulungen, die ich zum Beispiel zu Video und Bildbearbeitung oder Bilderstellung gebe, geht's halt in erster Linie zu gucken, dass man diesen Funken spürt. Also, dass jemand sagt, ey, ich will jetzt einen Midjourney-Account zu Hause haben und ich will das weitermachen. Das heißt, du brauchst relativ schnell Erfolgserlebnisse, dass jemand was erschaffen kann oder etwas erträumen kann. Imagine heißt es ja so schön. Bei ja. Midjourney ist das ja der Befehl, dass man sich was erträumen kann, was einen so überrascht, dass das ist, was man sich vorgestellt hat und dann sagt, so, ich lege mir jetzt selber einen Midjourney-Account an und ich versuche das zu Hause weiter. Und diesen Funken rüberzubringen und zu gucken, bei jedem Einzelnen, der da mitmacht, worauf steht der eigentlich? So, gibt es ganz viele Leute, die fangen sofort an, sich selber zu bauen. Also das ist ja, versuchen sich selber darzustellen in irgendwelchen Welten. Das ist natürlich auch mit Social Media gerade das, was funktioniert. Andere Leute finden Autos toll, dann hast du Menschen dabei, die finden Steampunk cool und irgendwelche ja, nostalgischen Fotos aus den 70ern von irgendwelchen Tennislegenden, wie die Mode da war. Und da den Faden zu finden und die Prompts zu verbessern von dem, was man sowieso als Interesse hat, das ist das, was ich in den Schulungen versuche. Und dann auch das ins Video mit überzubringen.
Das, was du meintest mit dem Funken, ich weiß natürlich genau, was du meinst, weil dieser Funke bei mir auch übergesprungen ist, relativ früh schon. Und ich bis heute dann auch in Workshops erlebe, und das ist nicht übertrieben, dass Leute, die sich mit KI auseinandergesetzt haben und verstehen, wo da die Mehrwerte drin liegen und wie man das Ganze individuell an seine eigenen Bedürfnisse anpassen kann. Und das ist ja genau das, was du sagst, die eigenen Interessen durch KI im Grunde zu stärken oder auszuführen, dass da wirklich teilweise noch so Feedback kommt wie, boah, ich habe wieder richtig Bock auf meine Arbeit bekommen, weil ich irgendwie den ganzen Orga-Kram an meinen Assistenten auslagern konnte und KI mir jetzt dabei hilft, den Orga-Kram besser zu organisieren. Und andere im selben Meeting sagen dann so Sachen wie, ja, ich habe wieder richtig Bock auf meine Arbeit bekommen, aber weil ich wieder den Orga-Kram machen kann, nämlich das ganze Kreative, was ich immer ins Marketing schicken muss, das übernimmt jetzt die KI für mich. Und ich glaube, das ist tatsächlich genau die Stärke, dieses individuelle Anpassen auf die eigenen Bedürfnisse, auf das, worauf man eigentlich Bock hat oder nicht. Und deshalb bringen auch so Prompt-Bibliotheken mit 100 Prompts, glaube ich, relativ wenig im Rahmen von so Transformationsprozessen, oder?
Ich glaube, dass das sogar noch ein Stück weiter geht. Ich denke, wir sind jetzt schon in einigen Bereichen da, wo die Revolution ihre Kinder frisst. Das heißt, wenn man sich anguckt, dass man vor 2 Jahren in Werbeagenturen wahnsinnig Geld ausgegeben hat, um Midjourney-Prompter einzustellen, die jetzt da arbeiten und quasi ihr Auskommen haben mit ihrem Können. Das kann ich jetzt auch nicht verallgemeinern, aber ich habe das so erlebt, dass dann als nächstes kam so, und jetzt macht ihr mal bitte auch Video. Und die sagten, nee, wir machen hier Midjourney-Prompts und haben sich quasi in ihrer Grafikrolle festgesetzt und einfach sich nicht weitergebildet mit dem, was jetzt als nächstes kommt, nämlich diese Bilder auch zu animieren und sich mit den Tools auseinanderzusetzen. Das heißt, auch das einmal Gelernte wird sich weiterentwickeln. Und das ist in einer solchen Geschwindigkeit so noch nicht da gewesen. Das heißt, das lebenslange Lernen und das kontinuierliche Lernen im Job, das ist halt komplett neu. Also ja, man hat früher mal gesagt, so, jetzt kommt das neue Office, da müsst ihr euch alle mal drauf einstellen, dass die Büroklammer nicht mehr da ist. Und wie ist denn noch? Ja, man weiß es nicht.
Clippy.
Clippy, die Büroklammer, ja, ist jetzt nicht mehr da in Office. Dafür habt ihr jetzt hier, keine Ahnung, da hat man einmal im Jahr eine Office-Schulung bekommen für das neue Office und dann war es das. Oder alle zwei Jahre. Und das ist halt vorbei. Das heißt, ich glaube, die Lösung liegt auch da drin, die Champions oder die Hidden Champions zu finden im Unternehmen, die sich damit beschäftigt haben. Das heißt, der eine Midjourney-Prompter, der jetzt Video macht, dieses Know-how, was er aufgebaut hat, auch in das Unternehmen mitzutragen. Das heißt, Menschen dazu zu kriegen, ihr Know-how zu teilen, gerade in Unternehmen. Mhm. Und ich glaube, da liegt eine sehr viel Gold drin, aber auch die große Herausforderung.
Knowledge Management.
Ja.
Kann man übrigens auch KI-gestützt machen.
Natürlich, aber am Ende hängt es halt an dem Menschen, wenn der keine Lust hat, das zu transportieren.
Klar.
Dann, also das muss man auch incentivieren, wenn jemand sein Wissen weitergibt. So, weil es gibt, ja, Gatekeeping, so, ich bin der Einzige im Unternehmen, der hier die Videoplattform machen kann.
Ja.
Ist natürlich doof, wenn die anderen das nicht können, weil dann bleiben sie halt mit Midjourney-Prompter.
Das ist wahr. Du hast jetzt schon ein paar Tools angesprochen, Midjourney als Bildgenerierungstool, da gibt es ja durchaus andere. Womit arbeitest du so am liebsten?
Ach, ich bin immer noch Fan von Midjourney. Das ist wirklich, ja, natürlich gibt es für gewisse Sachen bessere Tools, die man dann auch benutzt. Und wenn man irgendwie eine Laura trainieren wollte, das ist ja inzwischen auch viel einfacher geworden.
Laura ist Low-Rank-Adaption-Modell.
Ja, genau.
Also im Grunde sorgt die dafür, dass beispielsweise Gesichter oder Stile gleich bleiben in mehreren Variationen.
Ja, und das kann man inzwischen auch, also zur Bildbearbeitung, ich würde mal sagen, wenn ich ein Motiv, was ich nachher animiere, bearbeite, dann arbeite ich da bestimmt mit 4 oder 5 verschiedenen Tools dran, ob das jetzt ein Photoshop, Firefly, Nano Banana ist und was ja inzwischen in Photoshop drin ist. Das Spannende ist, ich bin irgendwann mal ausgewählt worden von Adobe zu den AI-VIPs. Das ist so eine...
Glückwunsch.
Ja, wusste ich auch nicht. Man wird da eingeladen auf so Präsentationen, kriegt vorher so Beta-Software und kann sich da so an so Tests beteiligen und man sieht halt gerade, dass da zum Beispiel Firmen wie Adobe versuchen, so viele Tools wie möglich in ihre Suits einzubauen. Das heißt, du hast im Photoshop jetzt nicht nur Firefly drin, sondern auch Nano Banana und Gemini und irgendwelche anderen Bildgenerierungstools, die du dann einfach benutzen kannst, um das beste Bild, was du dir vorstellst, zu bauen. Und deswegen kann man nicht sagen, welches Tool benutzt du. Midjourney liebe ich einfach, weil es teilweise so schöne, schräge Sachen macht. Also ich mag ja auch all diese Unfälle, die passieren.
Ja, die gehören zu KI dazu. Finde ich, es gibt diese Website, Is There an AI for That?
Ja.
Und die listet, glaube ich, derzeit über 42.000 unterschiedliche KI-Tools auf. Und ich finde diese Entwicklung krass, weil als ich angefangen habe, so vor 2 Jahren, mich intensiver mit KI Vollzeit zu beschäftigen, gab es irgendwie in der Woche halt 2 neue Tools, die rausgekommen. Die konnte man noch locker antesten. Es gab so 3, 4 Podcasts, die konnte man hören, vielleicht ein paar Newsletter und den Rest hat man bei YouTube gesehen. Und mittlerweile ist es unmöglich geworden. Also alleine die Vielzahl an Large Language Models, die auf den Markt kommt. Ich letztes Jahr irgendwann mal bei AWS gewesen in der Schweiz. Die haben auch gesagt, im Schnitt alle 2,5 Tage wird irgendwo ein neues Large Language Model gedroppt. Das heißt, da kommt man im Grunde auch nicht mehr hinterher, alles auszuprobieren. Und deshalb bleibe ich auch so bei Tools, mit denen ich es eigentlich gelernt habe. Ich kenne das. Also ich habe auch so ein paar Favorites, die ich nutze für Automatisierung. Ist das zum Beispiel eher Zapier. Da bin ich noch nicht auf dem N8N-Trip, weil ich irgendwie für 90% meiner Fälle Zapier tatsächlich ausreicht und irgendwie meiner Meinung nach auch leichter ist. Aber so wie man es gelernt hat, so bleibt man vielleicht auch dabei. Lass uns vielleicht nochmal ein Thema aufmachen, was gerade auch ein bisschen durch die Medien geht. Wenn wir jetzt ohnehin so ein bisschen über KI und Kreativität und Tools sprechen und so, gab es jetzt, ich glaube, von der Tagesschau gab es die Nachricht, dass eine ganze Menge KI-Musik gerade unterwegs ist und bei Spotify wirklich so hochgejazzt wird, dass teilweise in den Billboard-Charts in den USA ist. Habe ich das irgendwie überflogen, habe ich gesehen. Und mich würde mal interessieren, was du davon hältst. Ja, als jemand, der selbst kreativ schafft, damit KI ist. Was macht KI-Musik mit dir?
Ich finde das ganz großartig. Ich habe da sehr früh angefangen mit zu experimentieren mit Udeo und Suno und auch ein paar anderen Tools, die so Stimmen nachbauen. Und ich habe selber sehr viel Musik in meinem Leben schon gemacht und habe auch mal in einer Band gespielt, für Ewigkeiten. Bin also auch.
Was für ein Instrument hast du gespielt?
Mundharmonika und gesungen. Aber ich.
Nice, du kannst Mundharmonika spielen?
Ja, können, ist ein bisschen übertrieben.
Überrascht mich immer wieder.
Aber ja. Ich bin auch GEMA-Mitglied als Textdichter, weil ich habe auch mal für ein paar andere Musiker Sachen geschrieben. Und ich habe selber ein Experiment gemacht, in dem ich einen Song veröffentlicht habe vor einem Jahr oder sowas, um zu gucken, wie die GEMA damit umgeht. Und das war ganz spannend, weil die Musik war zu 80% von KI komponiert und dann muss man immer bei jedem Werk angeben, wer was gemacht hat. Und dann habe ich gesagt, 80% hat KI gemacht, so jetzt guckt mal, was ihr damit anstellen könnt, liebe GEMA. Und dann hat die GEMA gesagt, KI ist kein Mitglied, du bist 100% Komponist in diesem Fall. Und ich habe viele Freunde, die Musiker sind, die ganz ängstlich waren und auch teilweise noch sind darüber, wie das ihre Passion und ihre Arbeit beeinflusst. Und es ist natürlich, Musik wird sich verändern, es wird immer handgemachte Musik geben und dafür gibt's auch immer einen Platz. Aber ist es nicht wunderbar, dass ich jetzt einen Text schreiben kann und relativ schnell mir anhören kann, wie der gerappt wird? So, es löst trotzdem Emotionen aus. Also ich habe ein schönes Beispiel in England gerade und ich habe da gewohnt bei Freunden und die haben eine 92-jährige Mutter, die da noch wohnt, die ist halb blind und ich kenne die seit Jahren. Und ich habe so ein paar Facts über ihr Leben zusammengestellt und dann einen Songtext geschrieben und schreiben lassen mit Hilfe von ChatGPT und habe den dann vertont. Und in dem Stil der Musik, den sie mag, und habe ihr das dann vorgespielt. Und sie hat natürlich nicht verstanden, woher das kam. Und wir haben da ganz viele Bereiche aus ihrem Leben reingepackt in den Text, wo sie gewohnt hat. Ihr Mann, der gestorben ist, ihr Sohn, der gestorben ist und so weiter. Also wirklich alles zusammengepackt, sehr, sehr herzlich, in einem sehr herzlichen Songtext. Und wir saßen Hand in Hand da und sie hat geweint und sagte, so etwas Schönes hat noch nie jemand in meinem ganzen Leben für mich gemacht. Und das sind ja wahre Emotionen, die ich mit Hilfe von Werkzeugen orchestriert habe. Und ich habe den Song dann ihrem Enkelsohn vorgespielt, der Anfang 20 ist. Und er sagte, ja, ein Freund von mir macht auch mit KI Musik. Den hat es komplett kalt gelassen. So, was okay ist, was ich auch kenne von Bildern zum Beispiel, wenn du sagst, hier, ich habe ein Bild gemacht, also wow, das Bild ist ja super. Und dann so, wie hast du das gemacht? Ach ja, mit einer App oder was? Wenn du sagst, du hast es mit KI gemacht, ja, das ist mit einer App. So, dann ist sofort die Emotion weg, was halt so schade ist. Und ich glaube, das verschwindet auch wieder, dass wir halt wieder zurückgehen. Und dann, da kommt teilweise exzellente Musik raus. Ja. Dass wir halt wieder uns besinnen auf die Emotionen, die es auslöst und nicht sofort gucken, wo ist hier der Fehler, wo höre ich noch, dass das KI ist, wo sehe ich da, ich suche den sechsten Finger, so bei einem Bild. Also das kennst du ja auch, dass die Leute immer sagen, ja, guck mal, aber die Hände kann ich noch nicht so gut, ja, die Hand sieht aber an, ne? So, und ich glaube, das wird es in der Musik auch geben, dass Taylor Swift irgendwann einen Song ausgeben wird und den wird es halt in 1 Million Versionen geben. Individualisiert für mich, weil ich Country mag in Country.
Luffy, vielleicht noch eine Sache. Kollegin KI, ja, du nutzt KI ja auch selbst. Du hattest das vorhin schon kurz angesprochen, dass du auch KI-Songs machst. Ich weiß, dass du Hörerkommentare von deinem Podcast, du bist auch Podcast. Du bist nicht nur professioneller Mundharmonika-Spieler, sondern auch Podcaster.
Ich bin kein professioneller Mundharmonika-Spieler, aber ja.
Und da generierst du ja auch Songs aus den HörerInnen-Kommentare. Finde ich extrem geil. Kann man sich durchaus anhören. Richard, wo erreiche ich dich heute? Ist dein Podcast und ist so ein bisschen der Second Screen Podcast.
Ja, ne? Es ist, wir sagen immer, Deutschlands einziger und wichtigster Meta-Podcast. Also ich glaube, es gibt gar nicht so viele Meta-Podcasts.
Drunter geht nicht.
Aber Richard, wo erreiche ich dich? Das heute haben wir weggestrichen. Das war am Anfang mal in der Diskussion, weil er sagt immer, Richard, wo erreiche ich dich? Und meistens die Antwort, ja, Markus, in der Kemenate. Ingmar Stadelmann und ich, wir fassen diese Stunde, die Lanz und Precht da sprechen, in meistens so 20 Minuten, manchmal 30 Minuten zusammen. Eher humoristisch, satirisch. Also die beiden haben sich das auch schon mal angehört. Wir waren, Ingmar war da auch schon mal zu Gast. Also wir machen das auch liebevoll, wir mögen das ja. Aber da gab es natürlich unglaublich viel Hate von Richard David Precht-Fans und von Lanz-Fans. Ich habe irgendwann angefangen, diese Hate-Kommentare in Songs zu packen. Und inzwischen nehme ich auch konstruktive Kommentare, wenn die gut geschrieben sind. Und ich sehe so einen Kommentar, jetzt gerade habe ich einen gehabt, der war wirklich sehr lang und sehr gut geschrieben. Und dann sehe ich das und sage, okay, das muss man eigentlich in den Song packen. Das Schöne ist, die hänge ich dann meistens hinten dran. Also so jede dritte oder vierte Folge gibt es irgendwie einen Song hinten dran, wo uns entweder jemand beschimpft hat oder einen schönen Kommentar geschrieben hat. Und das kommt bei den Menschen sehr gut an. Das Spannende ist, wir wurden halt sehr häufig gefragt, ob wir die nicht auch auf Spotify packen können. Und da sag ich als GEMA-Mitglied, nee, das können wir nicht machen, weil der Textdichter, also der Mensch, der das geschrieben hat, den muss ich erstmal rausfinden, wie Jochen123 auf Spotify im wahren Leben heißt, damit ich ihn da als Textdichter angeben kann. Und dann muss er ja auch noch damit einverstanden sein. Dementsprechend gibt's die nur im satirischen Umfeld in dem Podcast zu hören.
Okay, verstehe. Also, KI auch in der Podcast-Produktion machen wir hier auch. Wir bauen ja immer KI-Chatbots zu den jeweiligen Folgen. Und wenn ihr wissen wollt, mit welchen Tools ihr irgendwie Bildgenerierung machen könnt oder was es mit einer LoRA, also mit einer LoRA, mit einer Low-Rank-Adaption-Modell zu tun hat, könnt ihr das gerne auch alles unseren Chatbot fragen.
Ach wirklich, gibt es einen Chatbot?
Ja, aber natürlich, in den Shownotes wird der verlinkt. Ach, da ist unser Transkript drin. Ja, na klar,
dann
da kann man immer.
Muss ich den noch füttern eben ganz kurz, weil du hast es kurz angesprochen.
Oh Gott, jetzt geht's los,
Ich bin wirklich großer Verfechter, nicht mehr die KI zu sagen. Weil wir einfach sehr viele Menschen haben, die sich noch nie damit beschäftigt haben. Und ich das sehe bei Menschen wie meinem Vater, der über 80 ist, der, wenn er hört, die KI macht das, die KI macht jenes. Und die KI wird uns alle vernichten, dann denkt der wirklich, dieses kleine Fenster da oben bei WhatsApp, ja, was die Meta-KI ist, dass die Menschheit vernichten wird. Und das ist wirklich, versucht, die Tools zu benennen, mit denen ihr arbeitet, weil es gibt die KI nicht, diese eine KI. Und für ganz viele Menschen ist es dadurch ein so großes Feld, was sie nicht verstehen, dass sie den kleinen Schritt, sich mit einem kleinen Tool zu beschäftigen, nicht gehen. Also dieses Empowerment zu sagen, geh den Schritt. Auch wenn du älter bist, gar keine Ahnung hast von Computern und Angst davor hast. Es sind alles nur kleine Tools. Es gibt nicht die eine große KI, die du verstehen musst, um dich damit zu beschäftigen. Deswegen bitte streich das die aus dem Sprachgebrauch.
Das war die Prompt Injection von Loffy zum Ende dieser Folge, Kollegin KI. Vielen Dank für deine Zeit, für die spannenden Einblicke in KI und Kreativität und alles, was du so tust. Das war Kollegin KI für diese Woche und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wie gesagt, Chatbot und alle Infos in den Shownotes. Wir sehen uns kommende Woche. Letzte Worte,
Loffy. Vielen Dank für die Einladung. Bleibt immer wachsam und lernt zu spielen, weil aus Spielen wird dann irgendwann eine Obsession, dann wird man gut und dementsprechend fangt wieder an zu spielen.
QED. Danke dir. Ciao. Ciao. Ja, das war doch eine schöne Folge mit Loffy. Fun Fact, im Nachhinein an die Folge hatte ich einen Vortrag bei der Landeszentrale für politische Bildung über KI und ich habe so ein Beispiel genannt, wie man Trainingsdaten veranschaulichen kann. Ja, und eins dieser Beispiele ist, dass man gewisse Bilder einfach nicht generieren kann, zum Beispiel volle Weingläser oder eine analoge Uhr, die eine andere Uhrzeit anzeigt, außer 10 vor 10. Denn in der Regel sind das die Daten, die eine KI zur Verfügung hat, in den Trainingsdaten. Und es ist eine schöne Art zu visualisieren, dass diese Trainingsdaten viel mehr beeinflussen, als wir eigentlich denken. Also wenn ihr beispielsweise eine Uhr, habe ich dann erzählt, wenn ihr eine Uhrzeit generieren wollt, eine Analoguhr, die irgendeine Uhrzeit anzeigt, wird das immer 10 vor 10 sein, weil das einfach das Design ist, auf das man sich irgendwann geeinigt hat, dass eine Armbanduhr oder eine Analoguhr am schönsten zeigt. So, und im Nachhinein hatte ich bei LinkedIn eine Nachricht bekommen, wo es dann hieß, hä, KI kann das doch. Und tatsächlich, ja, es war der 20. November und an dem Tag ist Nano Banana Pro rausgekommen, also die neue Nano Banana Version von Google für das Bildgenerierungstool. Und ja, eine KI kann mittlerweile auch Uhrzeiten generieren. Das ist das die kleine Anekdote, weil Loffi irgendwie sagte, ja, wenn du eine Schulung gibst und du verlässt den Raum, ist die Information schon wieder veraltet und das hat in meinem Fall auf jeden Fall sehr schön gestimmt. Das wollte ich aber mitteilen. Ja, liebe KI, was hast du denn zur Folge? Loffi, ganz schön aufgeweckter Typ, oder?
Absolut. Loffi ist wirklich so ein Typ, der gefühlt immer schon 3 Schritte weiter ist, während man selbst noch überlegt, wie man überhaupt anfängt. Und deine kleine Anekdote passt da natürlich perfekt rein. Kaum sagt man, das geht nicht, schwupps, paar Tage später ist es doch löblich. Genau das ist ja das Schöne, aber auch ein bisschen das Wilde an dieser ganzen KI-Geschichte. Es bleibt einfach immer im Fluss. Also ja, Loffi ist definitiv ein aufgeweckter und kreativer Kopf und diese Folge zeigt wunderbar, wie schnell sich alles weiterdreht.
Hast du irgendwie einen Tipp, mal in ganz kurzen Sätzen, wie du als KI empfehlen würdest, dass man, keine Ahnung, am Ball bleibt?
Klar, ganz kurz und knackig, einfach spielerisch neugierig bleiben, regelmäßig mal ein neues Tool ausprobieren und nicht zu sehr stressen. Dann bleibst du automatisch am Ball.
Ja, okay, recht generisch, aber ich lasse das mal so stehen. Danke, liebe Kollegin. Wenn ihr mit der Kollegin sprechen oder chatten wollt, könnt ihr das ja auch über den Chatbot in den Shownotes machen. Ich bedanke mich für diese Woche. Wir hören uns nächsten Dienstag. Ciao und bis bald.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.